Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ihr hört wieder einer News-Ausgabe zu und in dieser Sendung gibt es wirklich jede Menge verschiedene Themen von Verletzungen, Verträgen, Rekorden, einem Goalie-Fight, der fast passiert ist und so weiter. Alles querbeet durch die NHL und wir beginnen tatsächlich mit einem Rekord und der Rekord ist nicht der von Alex Ovechkin, der den Tore-Rekord von Wayne Gretzky gebrochen hat. Der ist mittlerweile bei 889 Toren angelangt. Ihm fehlen jetzt noch 5, um gleichzuziehen mit Gretzky und 6, um den Rekord einzustellen. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um Kiefer Sherwood. Der hat nämlich in den vergangenen Tagen seinen 384. Hit gefahren in dieser Spielzeit. Und damit hat er den Rekord von Jeremy Lauzon, der erst letztes Jahr aufgestellt wurde, von 383 Hits gebrochen und einen neuen Rekord aufgestellt. Mittlerweile ist Sherwood sogar schon bei 400 Bodychecks in dieser Spielzeit. Und da muss man schon sagen, er ist der allererste natürlich dann, wenn es auch ein Rekord ist, der diese Bestmarke geknackt hat. Bisher in den Top 10 war es eigentlich Matt Martin, der Spezialist. Der hat 4 der 10 besten Werte, was die Hits betrifft. Aber Kiefer Sherwood, also von den Vancouver Canucks, ein sehr, sehr physischer Spieler. Und er hat jetzt einen neuen NHL-Rekord aufgestellt. Aber so wie das jetzt gelaufen ist, auch die letzten Jahre, kann man da schon davon ausgehen, dass vielleicht der eine oder andere, er selber, ihn vielleicht noch verbessert oder eben dann auch zum Beispiel einen Jeremy Lauzon vielleicht in der nächsten Spielzeit dann wieder dort angreifen kann. Also das ein Rekord, der aufgestellt wurde. Nächste Thema. Wir hatten in der letzten Folge einen Rücktritt. Wir haben in dieser Folge einen Rücktritt und zwar den von Patrick Maroon. Patrick Maroon hat nach dieser Spielzeit 14 Saisons in der NHL gespielt. Er ist 3-mal Stanley Cup Champion geworden, 3 Jahre hintereinander. Erst 2019 mit den Blues, 2020 und 2021 mit dem Tampa Bay Lightning. Und er hat aktuell 322 Punkte und 1584 Hits in 841 NHL-Spielen. Also da muss man ja auch sagen, ein absoluter Veteran. Er wird die 1000 Spiele nicht mehr vollbekommen, weil er eben nach dieser Spielzeit zurücktritt. Und was ganz passend war, das Ganze wurde verkündet vor dem Auswärtsspiel der Chicago Blackhawks in St. Louis. Da gab es dann Standing Ovations. Sein Papa war da, war also eine sehr, sehr runde Geschichte. Und jetzt lässt er die Saison noch so ein bisschen ausklingen. Ich denke, dass die Chicago Blackhawks sich insgesamt von der Spielzeit mehr versprochen haben und dass Patrick Maroon da sicherlich nicht so die letzte Saison verbracht hat, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Trotzdem natürlich auch an der Stelle nochmal, man hat es da auch gesehen, er ist immer noch jemand, ein Vorbild für die jungen NHL-Spieler und an der Stelle dann auch schon mal Gratulation, denn klar, man kann jetzt sagen, naja, ist jetzt kein Superstar gewesen, aber er war ein wichtiger Spieler und 3 Stanley Cups gewinnt man so oder so nicht so häufig und 3 Stanley Cups hintereinander. Das hat, und da muss ich jetzt mal überlegen, wer hat das zuletzt geschafft? Wahrscheinlich jemand von den Islanders oder es gab dazwischen mal jemanden bei den Edmonton Oilers vielleicht zum Beispiel und dann bei einem anderen Team in den 80ern, der das Ganze geschafft hat. Vielleicht jemand von den Penguins, weiß ich gar nicht, wer der letzte Spieler vor Patrick Maroon war, der 3 Jahre hintereinander einen Stanley Cup gewonnen hat. Ist vielleicht eine Trivia-Question, die ihr rausfinden könnt. Wenn ihr das rausfindet, wunderbar. Ich werde auch mal versuchen, das Ganze rauszufinden. Also welcher Spieler vor Patrick Maroon hat 3 Jahre in Folge den Stanley Cup gewonnen? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Vielleicht sehe ich es irgendwo dann auch in den Statistiken. Wir gehen weiter und Patrick Maroon ist jemand, der sich auch reingekämpft hat, als eben nicht, sage ich mal, ein Skilled Player, sondern eher jemand, der als tougher Spieler, als harter Spieler, als jemand, der Checks bringt, der auch mal einen Fight hat, der natürlich auch das eine oder andere Tor geschossen hat, sich in die NHL reingekämpft hat. Und eine richtig coole Story ist die von Brandon Halvorsen. Brandon Halvorsen ist ein Torhüter, der war der Zweitrunden-Pick im Jahre 2014 von den New York Rangers. Ihr werdet euch jetzt fragen, ja gut, was willst du uns damit erzählen? Wir haben von dem Jungen noch nicht gehört. Brandon Halverson hat genau 2 NHL-Spiele gemacht bisher in seiner Karriere. Und das erste NHL-Spiel, das war am 17. Februar 2018. Ihr fragt euch weiterhin, warum erzähle ich das jetzt? Das zweite NHL-Spiel von Brandon Halverson, das war am 22. März diesen Jahres mit Tampa Bay, da auch vielleicht die Verbindung dann zu Patrick Maroon, beim Utah Hockey Club. Das ist nicht so gut ausgegangen, das haben sie 6-4 verloren, die Tampa Bay Lightning. Aber eine bemerkenswerte Geschichte, denn über 7 Jahre liegen zwischen diesen beiden Stars. Und da merkt man auch, dass einfach Spieler, die lange, lange dranbleiben, die einfach eben auch versuchen, weiterhin ihren Weg zu gehen, auch wieder den Weg zurück in die NHL finden können. Und ich lese euch einfach mal vor. Ich habe ja erwähnt, er ist ein Draftpick gewesen der New York Rangers 2014. Er hat dann für die Sioux Greyhounds gespielt in der OHL, dann sein eines NHL-Spiel eben gemacht für die New York Rangers. Und dann war es so, dass er gespielt hat für das Hartford Wolfpack, für die Greenville Swamp Rabbits, für die Maine Mariners, für die Norfolk Admirals, für die Providence Bruins, für die Tucson Roadrunners, für die Wheeling Nailers, für die Bayreuth Tigers in der DEL2, für die Orlando Solar Bears, für die oder den Syracuse Crunch und jetzt wieder für Tampa Bay. Wahnsinn, wenn man sich diese Teams durchliest. New York Rangers, dann, ich habe gar nicht nachgezählt, wie viele verschiedene AHL, ECHL und eben DEL2 Teams und dann wieder ein Spiel für den Tampa Bay Lightning. Man kann nur hoffen, dass er nochmal die Chance bekommt und zumindest seine Statistiken so ein bisschen verbessern kann. Aktuell der Gegentorschnitt 5,18 und die Fangquote 79,2 nach dem Einspiel, aber trotzdem finde ich eine Riesengeschichte, bin ich darauf aufmerksam geworden und da einfach mal eine Feel-Good-Story, dass dort jemand 7 Jahre Pause hatte zwischen seinen beiden NHL-Spielen und tatsächlich das Spiel gegen den Utah Hockey Club war dann auch sein erster Start. Er hat im ersten NHL-Spiel, was er absolviert hat, Henrik Lundqvist abgelöst, also auch das nochmal um einzuordnen, der ist schon lange zurückgetreten, ist mittlerweile Experte im Fernsehen und Brandon Halverson, sein damaliger Backup, hat jetzt sein zweites Spiel absolviert. Finde ich eine richtig, richtig gute Geschichte. Dann auch gut, und da sind wir weiterhin beim Thema Torhüter, ist die Rückkehr von Thatcher Demko. Der ist wieder mit dabei bei den Vancouver Canucks, hat gespielt in der Partie gegen die New Jersey Devils. Da haben sie dann auch gewonnen nach einem Shutout. Die Pause bei Thatcher Demko, die war nicht ganz so lange wie bei Halverson. Er hat zuletzt am 9. Februar gespielt, aber sehr, sehr wichtig für die Vancouver Canucks, dass er jetzt zurückkommt und dass er wieder mit dabei ist. Die sind im Rennen um die Wildcard-Plätze in der Western Conference. Da sind sie aktuell auf ja, 2 Plätze dahinter mit 78 Punkten, die St. Louis Blues, die haben 83, allerdings auch 2 Partien mehr. Also Vancouver muss gewinnen, die verbleibenden Partien, und dafür benötigen sie Thatcher Demko. Und da ist eben ist sehr, sehr gut, dass er auch in der ersten Partie dann gegen die New Jersey Devils wieder gewonnen hat und ihnen da 2 Punkte beschert hat. New Jersey Devils ist auch ein gutes Thema. Da gab es jetzt einen bemerkenswerten Ausschnitt aus der PK von Sheldon Keefe. Die hatten verloren, die New Jersey Devils. Und dann hat Sheldon Keefe, oder dann gab es erstmal eine Aussage in der Kabine von Jonathan Kovacevic. Und der hat da eben gesagt, dass das Team jetzt ein Playoff-Mindset haben muss. Also die Einstellung wie in den Playoffs jetzt, die letzten Spiele, damit sie überhaupt in die Playoffs reinkommen. Verständlich, Devils, ihr wisst, Hughes verletzt. Dougie Hamilton verletzt, diverse Probleme da auch, Markström seit seiner Rückkehr auch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Auf jeden Fall läuft es nicht so. Und erstmal vom Kommentar her und von der Aussage her finde ich verständlich, was Kovacevic da gesagt hat. Und eben dann sagt, wir müssen besser spielen, so wie in den Playoffs, mehr auf Details achten. Ja, und Sheldon Keefe wurde dann mit dieser Aussage in der PK konfrontiert und dann hat er gesagt, naja, also Sheldon Keefe muss einfach nur besser spielen, das würde auch helfen. Das zeigt natürlich so ein bisschen auch schon den Frustrationslevel auch bei Sheldon Keefe, wo man sagen muss, es lief vergleichsweise gut über einen langen Zeitraum in der Saison und jetzt eben bei den Devils ist es schwierig. Und ja, da haben sich die Fans jetzt auch drüber aufgeregt. Ich glaube, das war halt einfach aus dem Frust raus. Kann man natürlich überlegen, ob das jetzt professionell ist oder nicht. Ich fand es ganz cool, auch in den Medien. In Nordamerika gab es da ein paar Stimmen. Auf der einen Seite hat man jetzt in den letzten Jahren bei Sheldon Keefe in Toronto immer gesagt, er ist zu lieb, er schützt seine Spieler, er ist nicht hart genug gegenüber den Spielern. Jetzt ist er mal der taffe, harte Hund, der einen, ich sag jetzt mal fast John Tortorella-artigen Kommentar rauslässt und dann ist es auch wieder nicht recht. Ich fand das Ganze in Ordnung. Ich fand die Aussage von Kovacevic okay. Ich fand das, was Sheldon Keefe da gesagt hat, okay. Und dann sollte man da, glaube ich, auch nicht mehr draus machen. Wir haben eben Thatcher Demko gehabt, der zurückkehrt von einer Verletzung. Und auch Jeff Petrie ist wieder mit dabei bei den Detroit Red Wings. Der hat 31 Spiele verpasst, hatte sein letztes Spiel, ich rufe hier gerade mal seine Seite auf, am 3.1. gegen die Columbus Blue Jackets und jetzt eben wieder gegen Utah gespielt. Beide Partien gewonnen, die Detroit Red Wings, aber die sind auch so ein bisschen in eine Krise reingerutscht, waren ja zwischendrin nach dem Trainerwechsel sehr, sehr gut, aber mittlerweile sind sie auch ein ganzes Stück hinter den Playoff-Plätzen. Das sind zwar nominell nur 3 Punkte, aber sie haben weniger Spiele als die Montreal Canadiens und dazwischen liegen auch noch 3 Teams. Also äußerst unwahrscheinlich aktuell, dass die Detroit Red Wings ihre Playoff-Durststrecke beenden können und ja, vielleicht kann Jeff Petrie da nochmal so ein bisschen mit unterstützen, wobei er ja auch nicht mehr der Spieler ist, der er vor ein paar Jahren bei den Montreal Canadiens noch war. Dann gehen wir rüber an die Westküste und da gab es ein Spiel zwischen den Boston Bruins. Die waren zu Gast bei den Los Angeles Kings und das war an sich erstmal ein, sage ich jetzt mal, relativ normales NHL-Spiel. Es stand 3-2 für die Los Angeles Kings. Und dann gab es eine Szene, wo Marat Khusnudinov so ein bisschen in Darcy Kemper reingefahren ist. Auch nichts besonders Schlimmes. Es war aber so, wenn man sich die Sequenz etwas länger anguckt, den Ausschnitt, dann gab es vorher schon den ein oder anderen Check, den ein oder anderen oder die ein oder andere Aktion, wo die Teams gegenüber dem Gegner relativ hart waren in den 2-3 Minuten vorher. Und dann war es so, dass Darcy Kemper da gegen Khusnudinov ja so ein bisschen dann ihn am Trikot gezogen hat, ihm auch ein bisschen mit dem Handschuh allen mitgegeben hat, seinen Schläger hat fallen lassen. Und ja, dann kam Jeremy Smeaman aus seinem Tor raus bei den Boston Bruins und hat gesagt, hier, pass mal auf, mein Freund, ich bin bereit, du kannst meinen Mitspieler mal schön in Ruhe lassen. Ich würde gerne mal mit dir die Fäuste fliegen lassen und Darcy Kemper wollte auch. Und ich weiß nicht ganz warum, aber die Schiedsrichter fanden es nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, ob es eine Anweisung der NHL gibt, dass es keine Goalie-Fights mehr geben soll, dass die Goalie-Fights rausgenommen werden sollen aus der NHL. Also das muss ich dann sagen, das kann ich dann irgendwie wieder nicht ganz verstehen. Entweder sagt man, es darf gar keine Fights mehr geben, oder aber man lässt die Goalies, wenn sie denn beide wollen. Also das war jetzt auch nicht so ein Fall. Manchmal hat man das ja, dass es dann irgendwie dann auch ein Gerangel gibt mit den Torhütern, dass die sich da nur so ein bisschen ziehen und dass dann eher der eine kämpfen will, der andere nicht. In dem Fall war es so, Swayman hatte seinen Helm abgenommen und seine Handschuhe schon weggeworfen sozusagen. Und Darcy Kemper hatte die Handschuhe auch schon aus. Aber dann war es so, dass die Schiedsrichter und die Linesmen dazwischen gegangen sind. Ich hätte den Goalie-Fight tatsächlich gerne gesehen und es war dann ein bisschen schade, was man sagen muss. Die Los Angeles Kings, die sind extrem gut drauf und die nutzen zum Beispiel auch eine Schwächephase der Edmonton Oilers, kommen wir auch gleich noch zu, aktuell aus. Sie haben beide Partien am Wochenende 7-2 gewonnen, einmal gegen die Carolina Hurricanes, die ja auch nicht so das schlechteste Team sind und jetzt eben gegen Boston und da gab es auch eine Frage bzw. eine Anmerkung von euch. Und zwar hat Robert mich bei Instagram, da könnt ihr mich unter sportpassion.de finden, gefragt bzw. angeschrieben. Hallo Lars, ich hätte mal kurz eine Frage. Was ist denn mit LA los? Mit dieser Heimbilanz räumen sie im Westen ja alles ab. Wenn ich schaue, wie viele Heimspiele sie noch haben, werden sie ganz klar Sieger ihrer Division. Oder was meinst du? Woran liegt das heuer? Gruß Robert. Also an der Stelle muss man sagen, ich gehe jetzt mal die Aussagen und Themen aus dem Beitrag durch. Die Division gewinnen sie meiner Meinung nach nicht. Sie haben jetzt aktuell 5 Punkte Rückstand auf die Vegas Golden Knights. Und ja, sie gewinnen ihre Heimspiele. Sensationelle Heimbilanz von 26-3-4. Nur, Die Vegas Golden Knights haben auch eine sehr gute Heimbilanz, 27-7-3. Das mal zu den Heimbilanzen. Und wie gesagt, diese 5 Punkte Vorsprung sind mir dann zu dem Zeitpunkt der Saison relativ viel, halte ich für unwahrscheinlich, dass sie da dann die Division gewinnen. Aber sie können sich Heimrecht sichern gegen die Edmonton Oilers. Und jetzt habe ich nicht alles korrekt im Kopf, aber ich glaube, sie haben in den letzten 3 Jahren immer kein Heimrecht gehabt gegen die Edmonton Oilers und sind da in den 3 Jahren rausgeflogen in den Playoffs. Also wäre das jetzt das erste Mal, dass sie mit Heimrecht dort reingehen könnten in die Serie mit den Oilers. Und wie gesagt, komme ich gleich noch zu, die sind ja auch nicht komplett gesund im Moment. Also dass da dann eben durchaus eine Situation, wo Los Angeles vielleicht davon profitieren kann, dass eben die Oilers da so ein bisschen kriseln. Woran liegt es? Ansonsten, sie sind ein Team, was mit Darcy Kuemper, der mich eben erwähnt, einen sehr guten Torhüter hat. Der Trade Pierre-Luc Dubois, Darcy Kuemper hat für beide Seiten extrem gut funktioniert. Also bei Washington Dubois ja auch sehr, sehr gut unterwegs. Man muss halt sagen, Los Angeles lebt wieder mal vom Kollektiv. Sie haben aktuell noch keinen Spieler, der mehr als 60 Punkte hat bei 70 absolvierten Partien als Mannschaft. Aber sie haben eben einige Akteure, die scoren können. Sie haben auch bei den Torjägern Campy 29, Fiala 28, Vogel 20. Also da schon einige, die 20 Tore haben. Arce Kompeter ist kurz davor. Quinton Byfield ist kurz davor, 20 Tore zu machen. Laferrière und Trevor Moore könnten die auch noch knacken. Also da auch keine direkten Superstars vorne in der Offensive, aber einfach insgesamt sehr gut. Sie haben einen guten Corsi-Wert, sie haben einen guten Expected Goals-Wert, sie haben eine Fangquote, die ist vorne mit dabei. Die Schussquote ist im vorderen Bereich der NHL. Penalty Killing ist wirklich gut bei den Los Angeles Kings. Powerplay, klar, Offensive ist nicht ganz so gut, wenn ich mal bei den Toren auch gucke, bei Goals for, da sind sie auf Platz Nummer 18. Das ist sicherlich nicht überragend. Wenn ich aber bei den Toren, die sie bekommen, schaue, dann sind sie auf Platz 2. Nur die Winnipeg Jets mit dem absoluten Übertorwart Connor Hellebuck sind da besser. Also da sieht man schon mal einen deutlichen, oder da einfach auch da sieht man, was einfach die Vorteile und die Stärken der Los Angeles Kings sind. Es bleibt dann natürlich wieder die Frage, die sich in den letzten Jahren immer mal wieder gestellt hat, auch dann eben entsprechend in den Playoffs. Reicht das Ganze dann, um weiterzukommen? Edmonton ist sicherlich ein Angstgegner, ist ein sehr, sehr gefährlicher Gegner und es wird sehr, sehr schwer für die Los Angeles Kings, aber mit Heimrecht, mit der guten Bilanz, auch vor allem von Darcy Kuemper, ich glaube 14 Heimsiege jetzt hintereinander für ihn, dann kann das durchaus was werden für die Los Angeles Kings. Division, wie gesagt, wäre ich ein bisschen skeptisch, ob das dann am Ende auch ausreicht. Damit kommen wir zu den Edmonton Oilers. Und bei den Edmonton Oilers ist es so, dass sie eine Bilanz von 6-3-1 haben in den letzten 10 Partien. Insgesamt aber einfach so ein bisschen auch seit dem Four Nations Face-Off schwächeln. Und da ist es so, dass ich schon mich gefragt hatte, direkt nach dem Four Nations Face-Off, da hatte man schon ein bisschen das Gefühl, dass Connor McDavid vielleicht mal eine Ruhepause gebrauchen könnte. Die hat er zu dem Zeitpunkt nicht bekommen und jetzt ist es aber so, dass er die letzten Partien verpasst hat mit einer Verletzung und nicht nur er, sondern auch Leon Dreisaitl, beide undisclosed injuries. Und es ist wohl so, dass sie auf jeden Fall die Partien gegen Dallas, gegen Seattle und gegen Calgary jetzt in dieser Woche verpassen werden. Und dann schaut man eben mal weiter. Es ist so, dass gesagt wird, dass die Verletzungen beide nicht saisongefährdend sind. Also dass es eben etwas ist, was, ja eigentlich bezeichnet man das ja da als Day-to-Day, also was eben in den nächsten Tagen wieder auskuriert sein kann. Ich glaube auch, dass man jetzt vielleicht das ein oder andere Spiel mehr Pause den beiden gibt, denn nach hinten zu den Wildcard-Plätzen, da sind sie relativ sicher, die Edmonton Oilers. Das heißt, auf Platz 3 sollten sie auf jeden Fall einlaufen, was eben die Platzierung betrifft. Und dann muss man eben sehen, klar, habe ich jetzt erwähnt, gegen Los Angeles hätten sie dann eben nicht Heimrecht in der ersten Runde. Ich glaube, das ist ihnen relativ egal. Was insgesamt natürlich eine Problematik ist, wir hatten das in der letzten Saison, sie haben Spiel 7 in Florida verloren, so wie es aktuell aussieht. Schaue ich jetzt einfach mal auch auf die League Standings. Da sind sie nämlich nicht besonders weit vorne und wenn man jetzt sich dann anschaut, gegen wen es dann in den Playoffs gehen kann, da sind dann aktuell so, wo haben wir sie denn? Die Edmonton Oilers sind bei 87 Punkten. So, Florida ist zum Beispiel davor, Toronto, Los Angeles, Carolina, Colorado, Vegas, Dallas, Winnipeg und die Washington Capitals. Das heißt, das wären alles Teams, die im Verlauf der Playoffs Heimrecht gegen die Edmonton Oilers hätten. Und das ist natürlich dann ein sehr, sehr schwerer Weg. Auf der anderen Seite, wie gesagt, im letzten Jahr waren sie ganz, ganz knapp dran am Stanley Cup Sieg und dementsprechend hoffen sie jetzt, glaube ich, eher darauf und es ist viel wichtiger, dass Dreiseitel und McDavid fit für die letzten Partien der regulären Saison sind und dann eben auch fit für die Playoffs. Einer, der nicht verletzt ist und zwar eine sehr, sehr lange Zeit, das ist Brent Burns. Der hat jetzt sein 911. Spiel in Folge absolviert. Und das passenderweise in San Jose, wo er ja 11 Saisons gespielt hat. Und er ist damit jetzt, meine ich, auf Platz 5, was die Spiele hintereinander betrifft, die Ironman Streaks. Phil Kessel ist da derjenige, der 1064 Partien hintereinander absolviert hat und Brent Burns aktuell seit dem 21. November 2013 hat er kein Spiel verpasst, 911 und dazwischen liegen noch Gary Unger, Doug Jarvis und Keith Yandel und dann eben Phil Kessel, den könnte er nicht mal in der nächsten Saison, wenn dann überhaupt in der übernächsten Saison erreichen, wollen wir mal schauen, Burns ist ja mittlerweile 40 Jahre alt, aber so richtig altern tut Brent Burns noch nicht. Burns ist ein Verteidiger. Ein Verteidiger hat einen neuen Vertrag unterschrieben und zwar Jacob Chychrun hat bei den Washington Capitals ein neues Vertragskonstrukt bekommen und zwar über 8 Jahre und über sage und schreibe 72 Millionen Dollar. Der Vertrag gilt ab dem nächsten Sommer und der Vertrag bedeutet, dass er dann ein Durchschnittsgehalt von 9 Millionen Dollar hat ab der nächsten Spielzeit und auch da kamen von euch ein paar Kommentare, wirkt ein bisschen hoch, wirkt ein bisschen viel und da muss ich auch sagen, ja, ganz genau und das sehe ich auch so, also dass man Jacob Chychrun einen neuen Vertrag gibt, dass man mit ihm verlängert, nachdem das ja in dieser Spielzeit extrem gut funktioniert hat. Alles in Ordnung, also das kann ich nachvollziehen. Er ist, glaube ich, nach McCarr und Hughes, meine ich, derjenige mit den zweitmeisten Toren in der NHL aktuell. Das ist alles in Ordnung. Im Moment 18 Treffer bei ihm in 65 Partien, 43 Punkte. Und man kann auch darüber diskutieren, 8 Jahre ist auch in Ordnung, ist 26 Jahre alt, also da ist das vom Alter her Mitte 30 als Verteidiger alles okay. Aber diese 9 Millionen, also selbst bei steigendem Salary Cap Space 9 Millionen für Jacob Chychrun zu bezahlen, man muss auch mal ein bisschen reinschauen, gegen wen er denn aktuell spielt. Er ist eben nicht derjenige, der die Tough Minutes bekommt bei den Washington Capitals, der gegen die beste Reihe der Gegner spielt, sondern er ist derjenige, der relativ leichte, defensiv leichtere Matchups bekommt, nämlich Carlson, John Carlson bekommt da die schweren Matchups mit seinem Verteidigerpaar und da muss ich dann schon sagen, dass ich ein bisschen erstaunt bin, dass die Washington Capitals ihm da 9 Millionen geben, wenn man sich auch dann anschaut, die letzten Jahre war jetzt Jacob Chychrun auch nicht derjenige, der alle Partien absolviert hat. Also wenn ich durch seine Karriere schaue, dann ist es so, dass er vor der letzten Saison bei den Ottawa Senators nicht eine Spielzeit hatte, wo er mehr als 70 Partien absolviert hat. Und auch in dieser Spielzeit sind es jetzt 66. Das ist, ich glaube, die Capitals haben jetzt 71 oder 72 Partien. Das ist schon ein guter Anteil, aber trotzdem eben nicht die Zuverlässigkeit in Person. Und da muss man schon sagen, dass ich das bemerkenswert finde, dass man da dann auf die Länge so viel Geld bezahlt. Ich glaube, der Vertrag ist 1 Million zu hoch dotiert, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das wird dann vielleicht in 2, 3, 5 Jahren etwas, wo die Washington Capitals sich dann so ein bisschen ärgern, dass sie da an der Stelle Jacob Chychrun so viel Geld bezahlt haben. Aber gut, er hat auf jeden Fall jetzt Sicherheit und die Capitals auch. Und er ist übrigens dann in der nächsten Spielzeit der zweitbestdotierte Spieler bei den Washington Capitals. Also nur noch Ovechkin in der nächsten Saison verdient mehr und ab der Spielzeit 26-27, zumindest was die aktuellen Verträge betrifft, wäre er derjenige mit dem höchsten Gehalt bei den Washington Capitals. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich aktuell nicht. Aber warten wir mal ab, vielleicht entwickelt er sich ja auch noch bei seinem Defensivverhalten und bleibt einfach so zuverlässig, wie das im Moment der Fall ist. Das waren die News aus der NHL aus den letzten Tagen. Auf die drei Stars verzichte ich jetzt mal für heute. Und dann gibt es ja natürlich noch wieder meine Fernsehempfehlungen für Spiele in den nächsten Tagen. Und ich würde euch am Donnerstagmorgen die Dallas Stars empfehlen bei den Edmonton Oilers. Das ist um 3 Uhr morgens europäischer Zeit. Dann gibt es am Samstag zum letzten Mal die Gelegenheit, mit weniger Zeitverschiebung Partien zu schauen. Und da solltet ihr einfach mal reinschauen bei New Jersey gegen Minnesota. Beides Teams, die aktuell so ein bisschen kämpfen müssen, um richtig in die Playoffs reinzukommen. Um 23 Uhr am Samstagabend gibt es die Partie der New Jersey Devils bei den Minnesota Wild. Und dann schaue ich mal, was der Sonntagabend hier so hergibt. Und dann würde ich mal was nehmen, was vielleicht eher so für die absoluten Eishockey-Feinschmecker was ist, die sich für, ja, sagen wir mal, etwas andere Art von Eishockey interessieren. Die New York Islanders sind zu Gast bei den Carolina Hurricanes um 23 Uhr am Sonntagabend. Einfach mal, weil die beiden Teams, glaube ich, auch relativ lange bei mir jetzt nicht unbedingt aufgetaucht sind. New York bei den Carolina Hurricanes. Dann haben wir also drei Partien. Einmal Dallas in Edmonton, 3 Uhr morgens am Donnerstagmorgen und jeweils um 23 Uhr am Samstagabend die New Jersey Devils zu Gast in St. Paul bei den Minnesota Wild und am Sonntagabend die New York Rangers zu Gast in Raleigh bei den Carolina Hurricanes. Beides, wie gesagt, um 23 Uhr. Das also meine Partien der Woche. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.